Liebe Geschwister, liebe Freunde, wer von Ihnen kann sich noch an die Zeit erinnern, als man noch Briefe schrieb? Ich denke mal, die sich melden, sind mindestens über 50. Ich denke das ja gerne, war eine schöne Zeit. Und so ein, ich weiß gar nicht, so einen richtig romantischen Liebesbrief per SMS, das geht nicht. Und per E-Mail kommt das auch nicht so gut. Man muss ja noch die Emotionen auch in der Schrift sehen, vielleicht wenn sie etwas zittrig wird. Unser Predigtext heute handelt auch von einem Brief. Briefe sind etwas Besonderes, denn wenn man schreibt, befasst man sich über eine längere Zeit nicht mal so schnell, sondern über eine Zeit, vielleicht eine halbe oder eine Stunde, die man sich Zeit nimmt mit dem anderen. Wie man ihm helfen kann, wie es ihm gerade geht, wie er sich gerade fühlt, welche Botschaft ihn ermutigen kann. Unser Predigttext heute ist ein Brief. In der Bibel sind ja viele Briefe. Er ist von Jeremia und ist in einer bestimmten Situation geschrieben. Ich will das kurz schildern, weil für das Gesamtverständnis das vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Man muss sich vorstellen, wir befinden uns also im 6. Jahrhundert vor Christus. Und da sitzt da nun der Jeremia vor seinem kaputten Schreibtisch. Warum hat er einen kaputten Schreibtisch? Ganz einfach, weil alles kaputt ist. Die Stadt wurde nämlich wenige Jahre, vielleicht auch Monate zuvor, von den Babyloniern unter Nebukadnezar eingenommen. Die haben alles platt gemacht, kaputt gemacht, die Leute vergewaltigt, erobert, geplündert, zerstört. Und dann haben sie die Oberschicht mitgenommen. Deportiert ist das Fachwort. Das Königshaus, die Priester, die besten Handwerker, die Gelehrten. Zurückgeblieben ist Jeremia und ja, das Jerusalemer Proletariat. Zurückgeblieben eine kaputte Stadt und traumatisierte Einwohner. Und in dieser Situation schreibt Jeremia einen Brief. Und an wem schreibt er den Brief? An die Deportierten in Babylon. Die hat man mitgenommen nach Babylon. Und sie mussten sich dort ein neues Leben aufbauen. Und jetzt ist interessant, was Jeremia schreibt als Wort des Herrn. Ich lese aus Jeremia 29. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet das Beste der Stadt, wohin ich euch habe wegführen lassen. Betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, so geht's auch euch gut. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder nach Hause, nach Jerusalem bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Wort des lebendigen Gottes. Was für ein Antifrustbrief. Was für eine Gegenbotschaft zur Depression. Ich meine, das Volk hätte allen Grund gehabt, das Volk in der Gefangenschaft in totale Resignation zu versinken. Aber die Botschaft des Jeremia im Namen Gottes ist: Habt kein Selbstmitleid. Packt jetzt tapfer aus der Kraft des Glaubens euer Leben dort in der Gefangenschaft, dort in der Deportation neu an. Und wir müssen uns mal kurz hineinversetzen in die Lage derer, die da deportiert waren. Die hatten allen Grund, in Selbstmitleid zu versinken. Kurz ihre Geschichte. Gott hatte sie mit starker Hand aus der ägyptischen Sklaverei geführt, einige Jahrhunderte davor. Dieses wunderbare Volk. Sie haben Wunder erlebt. Und dann haben sie erlebt, dass dieser Gott sie erwählt. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Er hat sie sogar genannt, ihr seid mein Augapfel. Meine Geliebte, meine Erwählte, das erwählte Volk. Und dann hat er diesem Volk dieses Land gegeben und diese Stadt und diesen Tempel als Ort, um darin zu wohnen, um unter dem Volk gegenwärtig zu sein. Und dann auf einmal diese Katastrophe. Obwohl sie Gottes Volk waren, sind sie deportiert worden und ihre Stadt, ihre Heimat ist zerstört worden. Und ihr Tempel, der Ort, wo Gott wohnte, ein Schutthaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie eine Frage bewegte. Und diese eine Frage oder das, was sie bewegte, ist in einem Wort zusammengefasst. Sie kennen das Wort. Sie gebrauchen es, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten. Ich gebrauche es, wenn ich in Schwierigkeiten gerate. Wissen Sie, welches Wort es ist? Warum? Es ist das Wort warum. So wie Leid an unsere Tür klopft, fragen wir, warum? Warum ich? Warum passiert das mir? Krebs, Zerbruch einer Beziehung, die eigene Firma, die insolvent macht. Oder wenn die Dinge schlecht laufen. Wenn man eine Prüfung verhaut. Warum muss ich gerade diese Frage gestellt bekommen, die schlechteste von allen Fragen für mich war? Ich kenne eine Frau in Berlin, die hat sich vom Glauben verabschiedet, weil sie keinen Mann gekriegt hatte. Ist Ende 30, immer noch Single und sagt, Gott ist nicht gut zu mir, Gott hat mir diesen Herzenswunsch nicht erfüllt. Ich glaube nicht mehr an ihn. Und sagte, obwohl ich gebetet habe. Und das ist die Frage, die wir immer wieder stellen. Warum ich? Warum muss ich die Prüfung verhauen? Warum habe ich Krebs? Wieso musste ich in diesen Unfall hineingeraten? Warum lässt Gott das zu? Überhaupt, warum gibt es Hass, Krieg, Verzweiflung, Krankheit? Und man wird an das Zitat erinnert von Woody Allen. Ich liebe seine Zitate, ich gebe es zu. Das Leben ist voller Leid, Krankheit, Schmerz. Und zu kurz ist es übrigens auch. Wenn wir mit Leid konfrontiert werden, regt sich sofort die Frage, warum? Warum hat die vernichtende Bombe gerade mein Haus getroffen und meinen Liebsten den Tod gebracht? Warum ist gerade mein Boot, mit dem ich dem Elend in Afrika entkommen wollte, gesunken, sodass meine Frau und Kinder in den Fluten des Mittelmeeres ertranken? Liebe Freunde, bei jeder Leitsituation klopft in uns sofort die Frage, warum, warum, warum? Ich möchte etwas dazu sagen. Erstens, die Warum-Frage ist sinnlos. Warum ist sie sinnlos? Weil es keine Antwort darauf gibt. Nicht in dieser Welt. In dieser Welt gibt es oft keine sinnvolle Antwort. Es passieren schreckliche Dinge, für die es keine sinnvolle Erklärung gibt. Das Elend dieser Welt ist und bleibt sinnlos und absurd. Fromme Menschen haben immer wieder den Versuch unternommen, dem Leid einen Sinn abzuringen. Sie haben es vergoldet. Sie haben gesagt, ja, das Leid, das hilft uns, das veredle uns sittlich und religiös. Das Leid ist unser Zuchtmeister, der uns die Möglichkeit gibt, über uns hinauszuwachsen und Gott durch das Leid näher zu kommen. Nun, das sind alles schöne, nette Erklärungsversuche, aber sie überzeugen nicht. Aus meiner Sicht bleibt das Leid sinnlos und gemein. Das ist auch das, was die Deportierten aus Jerusalem erfahren haben. Die Warum-Frage ist nicht nur sinnlos, sie ist auch schädlich. Warum ist sie schädlich? Weil sie uns lähmt. Sie führt uns ins Selbstmitleid. Dann kreisen wir nur noch um unser Leid, meditieren unseren Schmerz und werden paralysiert, gelähmt, unser Leben und seine Herausforderungen wirklich tapfer anzupacken. Wir zermattern unser Hirn mit der Frage, warum ich, warum das? Und manövrieren uns hinein in eine Rolle, in der wir nur noch Opfer sind. Die Folge, wir verlieren Mut und Lebensfreude und landen schließlich in der Depression. Finstere Gedanken, totale Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung steigen in uns auf und übernehmen die Kontrolle über Herz und Hirn und versauen uns das Leben. Wir verlieren die Handlungsfähigkeit und versinken in Selbstmitleid. Das ist die Gefahr, in der das Volk Gottes in der Deportation in Babel stand. Und dagegen hat Jeremia seinen unglaublich ermutigenden Brief geschrieben. Und das hat er auch uns zu sagen. Denn auch wir haben Leid, wir sind nicht deportiert, aber es gibt Leid in unserem Leben, Dinge, die einfach schiefgelaufen sind. Was sagt der Prophet? Kurz 4 Punkte. Erstens, gebt dem Hass keinen Raum. Man muss das verstehen, die Leute waren traumatisiert. Ihre Herzen waren voller Hass gegen ihre Peiniger, die ihre Stadt zerstört hatten. Verwandte sind umgekommen, Frauen vergewaltigt. Und wer Hass im Herzen hat, der wird anfällig für Ideologien. Der wird anfällig für Parolen. Die Parolen, wir wollen unseren Besitz zurück. Wir fordern Entschädigung oder Abgrenzung. Hier sind wir, dort die anderen. Was schreibt der Prophet ihnen im Namen Gottes? Er schreibt ihnen, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Das heißt, er sagt, packt euer Leben an, macht was draus, Gott ist mit euch. Zweitens, engagiert euch für das Land eurer Feinde. Nämlich, der Prophet argumentiert, engagiert euch, sucht das Beste der Stadt. Das Beste im hebräischen Urtext steht hier Shalom. Shalom heißt blühen, Wohlergehen, heißt reiche Ernten, heißt viele Kinder, heißt glückliche Ehen. Das alles heißt Shalom, das Leben in Fülle. Sucht den Shalom der Stadt, sucht das Beste der Stadt, wohin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, so geht es auch euch gut. Mit anderen Worten, lasst euch nicht verführen von Hass und Ablehnung. Im Gegenteil, betet für sie. Für wen? Für die, die unser Land zerstört haben, unsere Frauen vergewaltigt, unsere Stadt dem Erdboden gleichgemacht, für die sollen wir beten. Und der Prophet sagt, ja, denn wenn ihr für sie betet und wenn ihr euch dort mit ihnen für ein gutes Leben engagiert, dann geht es euch allen gut. Und deswegen sagt er, gründet Familien, zahlt Steuern, seid gute Bürger. Sie hätten Grund in Hass und Selbstmitleid zu versinken. Und Jeremia hat eine wunderbare Gegenbotschaft. Drittens, Gott hat euch nicht vergessen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Deportierten sagten, ach Gott hat uns vergessen. Ja, wir waren früher mal sein Volk, als er uns die Heimat gab, als er uns aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Aber heute hat uns Gott vergessen. Und Jeremia sagt, nein. Auch wenn er jetzt im Schlamassel sitzt, Gott steht zu seinem Bund und er wird euch wieder zurückführen und seine alten Verheißungen bleiben bestehen und die wird er erfüllen. So heißt es bei Jeremia im Originaltext, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder nach Hause bringe. Und das ist die Botschaft an diesem Vormittag. Gott hat sie nicht vergessen. Ich weiß nicht, in welchen Schlamassel sie sitzen. Vielleicht im Moment oder früher mal saßen oder vielleicht schon ab nächster Woche sitzen. Gott hat sie nicht vergessen. Auch wenn uns schlimme Dinge passieren, auch wenn Dinge schiefgehen in unserem Leben, Gott hat einen Bund mit ihnen und hat eine Verheißung. Und er sagt ihnen, ich will euch nach Hause bringen. Ich will, dass euer Leben gelingt, spricht der allmächtige Gott über ihren Leben. Und viertens und letztens, korrigiert eure Theologie. Die haben nämlich die falsche Theologie gehabt. Wissen Sie, welche Theologie sie hatten? Gott hat uns nicht nur vergessen, Gott ist sauer auf uns, wie wir das heute sagen. Man fühlt sich unter dem Gericht Gottes, man fühlt sich schuldig. Und sagt, vielleicht haben sie gesagt, gerade die Theologen, ja, wir waren kein gutes Volk und jetzt hat uns Gott verworfen für alle Zeit und wir sind aus seiner Liste gestrichen und er gedenkt nicht mehr unser und wir sind nicht mehr sein Volk. Und Gott ermahnt sie, das ist die falsche Theologie. Wenn sie in ihrem Leben gescheitert sind, wenn Dinge schiefgegangen sind und wenn sie vielleicht sagen, Gott ist nicht gut, Gott ist so weit weg, Gott mag mich nicht, Gott ist mein Feind. Wenn sie das aufgrund ihrer Lebensgeschichte vielleicht im Herzen haben, Gott sagt ihnen heute an diesem Vormittag, dass das Unfug ist, eine falsche Theologie. Korrigieren Sie Ihr falsches Gottesbild. Gott ist Ihnen durch Jesus Christus in Liebe zugewandt. Hören Sie mal, wie schön das Jeremia schreibt. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist eine Sprache der totalen Zugewandtheit eines Gottes zu seinen Geschöpfen. Deshalb möchte ich Ihnen heute an diesem Morgen eine seelsorgerliche Frage stellen, die Sie für sich beantworten können, nämlich, was glauben Sie, was Gottes Gedanken über sie sind. Was hält Gott von ihnen? Gott spricht dem Volk zu, ich habe des Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott spricht ihnen zu, wie ich das mit meinen Worten sagen würde, ich bin nicht sauer. Ich liebe euch und ich will euch. Ich bin euch in Gnade und in Liebe zugewandt. Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen, das macht es ja immer praktisch. In meiner früheren Gemeinde war eine junge Frau und sie hatte was Schlimmes erlebt. Ihr Baby war gestorben. Etwas Schlimmeres kann einer Frau, glaube ich, nicht passieren. Und noch schlimmer war, wie sie es seelsorgerlich, wie sie es geistlich verarbeitete. Sie sagte, sie redete sich ein, dass mein Baby gestorben ist, das ist die Strafe für eine frühere Abtreibung. Können Sie sich das vorstellen, was da für ein Gottesbild dahinter steckt? Und können Sie sich vorstellen, was das mit dieser Frau macht? Können Sie einen Gott, der einfach so ein Baby tötet, könnten Sie so einen Gott vertrauen, geschweige denn lieben. Ich glaube, diese Theologie von dieser Frau vergiftet ihre Gottesbeziehung. Sie macht einen Menschen unfähig zu vertrauen und zu lieben. Ja, sie macht ihn bitter. Und man fragt sich bitter, warum straft mich Gott so hart? Warum hat Gott meinem Baby diese Krankheit geschickt? Warum tut er mir das an? Die Antwort: Ich bin leidenschaftlich davon überzeugt, dass Gott keine Krankheit schickt. Warum? In der Bibel steht, dass Gott seinen Willen letztgültig offenbart hat in Jesus Christus. Gottes Wesen, sein Charakter, seinen Willen ist sichtbar geworden in Jesus. Und er war ein einziger Protest, siegreicher Protest gegen die Mächte von Leid, Krankheit und Tod. Gibt es einen Lahm, den er wieder weggeschickt hat und sagte, hinke weiter, denn diese Lahmheit hilft dir, dass du endlich ein edlerer Mensch wirst? Gibt es einen Blinden, den er weggeschickt hat und sagte, dass du nicht schießt, das hilft dir, dass du spirituell veredelt wirst? Die Blinden wurden sehend, die Lahmen gingen fröhlich davon, weil sie Jesus getroffen hatten. Die Tauben konnten hören, sogar dem Tod entriss er Menschen, weil er Gottes Charakter offenbaren wollte. Und in Kolosser 2 heißt es, dass in ihm die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Das ist der Grund, Jesus ist der Grund, warum ich glaube, dass Gott uns in Liebe zugewandt ist und dass er nicht Krankheit schickt. Wenn Jesus das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit und der unverfälschten Ausdruck seines Wesens ist, so heißt es im Hebräer 1, Vers 3, dann ist die Rede von Gott, der Unheil sendet, um uns zu erziehen, religiöser Unfug. Ich möchte zum Schluss kommen. Wenn Sie leiden, wenn Sie warum fragen, hören Sie auf Jeremia, geben Sie dem Selbstmitleid keinen Raum. Wenn Sie im Leid fragen, was Gott über Sie denkt, hören Sie auf Jeremia. Gottes Gedanken sind Gedanken der Liebe. Denn Jesus ist gekommen, um Sünde zu vergeben und das Böse in unserem Leben zu entmachten. Vertrauen Sie sich der Liebe Gottes an, die uns in Jesus Christus begegnet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.